Hi, wie hörst du auf, dich ständig mit anderen zu vergleichen?
Schlanke Gedanken. Aufhören zu essen, wenn es genug ist. Ich bin Marion Schwenne und ich helfe dir herauszufinden, warum du isst und wie du aufhörst, mehr zu essen, als dein Körper braucht, damit du dein Wohlfühlgewicht erreichst und hältst.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke Gedanken Podcasts. Heute mit einem Thema, über das ich schon lange sprechen wollte, nämlich ja, wie hörst du auf damit, dich ständig mit anderen zu vergleichen? Und von den Frauen, mit denen ich im Coaching zusammenarbeite, höre ich immer wieder, dass sie das machen, dass sie sich mit anderen Menschen vergleichen und dass sie darunter auch leiden. Beziehungsweise, dass es sie stört, dass sie merken, dass ihnen das nicht gut tut, aber irgendwie können sie nicht damit aufhören. Und in dieser Folge möchte ich einmal darüber sprechen, ja, warum vergleichst du dich überhaupt mit anderen? Wie wirkt sich das auch auf dein Essverhalten aus? Und wie kannst du damit aufhören, dass du dich ständig mit anderen vergleichst? Ja, also warum machst du das? Warum vergleichst du dich mit anderen? In einem gewissen Sinne ist das auch normal, wenn man das in einem bestimmten Maße nur macht, weil der Vergleich mit anderen hilft uns dabei, dass wir uns ja in soziale Gruppen einordnen, hilft uns bei einer realistischen Selbstbewertung. Das ist der Normal, der Idealfall. Aber dann gibt es auch den aufwärtsgerichteten bzw. den abwärtsgerichteten Vergleich. Wir schauen uns als erstes mal den aufwärtsgerichteten Vergleich an. Und das bedeutet, dass du dich mit jemandem vergleichst, der über dir steht, der in etwas besser ist, der mehr geschafft hat als du zum Beispiel. Das kann ein Arbeitskollege sein, der den Job, den du machst oder einen ähnlichen Job vielleicht schon 5 Jahre länger macht und viel mehr weiß als du und mehr kann als du und insgesamt ein breiteres Wissen hat. Das hat jetzt positive Auswirkungen, weil das kann natürlich sein, dass dich das motiviert zu lernen und besser zu werden in deinem Job zum Beispiel. Also das ist ja auch der Sinn von positiven Vorbildern, das ist ja was Positives. Aber es kann eben auch sich negativ auswirken, in dem Sinne, dass du da ein unsicheres Selbstwertgefühl hast und den Vergleich mit diesem älteren Kollegen nutzt, um dich runterzumachen. Also du sagst nicht, wow, von dieser Person kann ich viel lernen, sondern du sagst dir, oh, ich bin so ein kleines Licht, das schaffe ich nie, ich werde nie so gut sein wie diese Person. Und in diesem Sinne füttert dann das Vergleichen dein eigentlich geringes Selbstwertgefühl und erhöht den Druck in deinem System. Also dieses, ich bin nicht gut, wie ich bin, ich muss besser sein, ich muss mich anstrengen, das wird dadurch nur noch angefeuert. Dann gibt es noch den abwärtsgerichteten Vergleich. Das bedeutet, dass du dich mit Menschen vergleichst, die unter dir stehen, die was nicht können oder haben, was du kannst oder hast. Und das ignorieren wir in dieser Folge mal, weil von den Frauen im Schlanke Gedankencoaching habe ich noch kein einziges Mal davon gehört, dass sie sich mit jemandem verglichen haben, der irgendwie schlechter dran ist als sie und deswegen Probleme damit haben. Das könnte höchstens, ja, es kann natürlich Probleme erzeugen, sowas, ja, nicht mit Essen, würde ich jetzt sagen, aber vielleicht mit Arroganz und Hochmut, aber diese Probleme gehören vielleicht eher dann in den Mehrhimmel-Podcast und nicht in den Schlanke Gedanken-Podcast. Und ja, mit dem Vergleichen, da gibt es natürlich noch eine Sonderform, nämlich sich mit anderen in den sozialen Medien vergleichen. Und dieser gewöhnliche Vergleich mit anderen, besonders der aufwärtsgerichtete, der kann ja auch schon im echten Leben ziemlich viel Druck aufbauen. Aber wenn man das im Kontext von sozialen Medien macht, dann wird es schnell toxisch und extrem schädlich, weil was da passiert, ist ja, dass du deine unperfekte Realität mit perfekt inszenierter Realität anderer vergleichst. Also diese Leute auf Instagram, die zeigen ja nicht, die zeigen sich nicht, wenn sie gerade nachdem sie 9 Stunden gearbeitet haben, da hin und her gependelt sind, vielleicht die Kinder abgeholt haben, die Spülmaschine ausräumen müssen, die Kinder quaken, dass sie Hunger haben und sie versuchen noch heimlich einen Snickers zu essen, ohne dass die Kinder das Papier rascheln zu hören. Das wird dir niemand auf Instagram zeigen. Und sie zeigen auch nicht, wenn sie am Wochenende mit Kopfschmerzen aufwachen und sich nach dem Frühstück, wobei sie sich schon über das Frühstück ärgern, weil sie vielleicht zu viel gegessen haben und weil sie sich sagen, das hätte ich jetzt ja auch ausfallen lassen können oder nach hinten schieben können oder so, wenn sie sich dann am liebsten wieder ins Bett legen würden, anstatt zum Yoga zu gehen oder einen Wanderausflug zu machen. Also das Leben, das möchte ich hier nochmal ganz klar machen. Ich weiß, das weißt du ja eigentlich auch, aber ich möchte das trotzdem nochmal sagen. Das Leben, das hier auf Instagram und so weiter gezeigt wird, das ist kein echtes Leben. Das ist ja immer geschnitten und ausgewählt, sodass die Person, um die es geht, im guten Licht dasteht. Das ist auch ganz logisch. Das würde ich jetzt auch niemandem zum Vorwurf machen. Das ist ganz klar, dass man das macht. Aber deinen normalen Alltag, deine echte Realität damit zu vergleichen, ist komplett sinnlos. Deswegen zu diesem Punkt, sich mit anderen in sozialen Medien vergleichen, würde ich dir wirklich raten, dass du alle Accounts, die dich irgendwie dazu animieren, dich zu vergleichen mit anderen, dass du die löscht oder dass du denen entfolgst, dass du dein Instagram von deinem Handy löscht und dass du vielleicht nur noch auf dem Browser ansiehst. Also das funktioniert nicht auf dem Handy-Browser, da wird immer sofort ja installiert die App und so weiter. Aber auf dem Computer kannst du dir ganz normale Accounts, auch ansehen und das führt dazu, dass der Instagram oder welche App auch immer, welche soziale Netzwerk auch immer, dass du das viel bewusster machst, dass es nicht so automatisch passiert. Handy, Instagram und los geht's. Und im alleridealsten Extremfall löschst du deinen ganzen Instagram-Account und löschst du deinen Instagram-Account und ignorierst einfach diese etwas seltsame Welt, die sich dort befindet. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest übrigens, kann ich dir das Interview mit Alexandra Polunin empfehlen, das ich auf Schlanke Gedanken veröffentlicht habe. Da sprechen wir auch darüber, warum das Vergleichen auf sozialen Medien keine gute Idee ist und was man dann dagegen machen kann. Oder ja, auf Frugales Glück, meinem anderen Projekt, wo es ja um Minimalismus geht, da gibt es auch einige Folgen und Blogartikel über zum Beispiel digitalen Minimalismus, Smartphone-Detox und so weiter. Ich verlinke alle diese Folgen und Blogbeiträge im Beitrag zu dieser Folge auf Schlanke Gedanken. Wie wirkt sich denn jetzt das Vergleichen mit anderen auf dein Essverhalten aus? Und um ein Beispiel zu nennen, ich habe mal darüber nachgedacht, um ein persönliches Beispiel zu bringen, in welchem Bereich meines Lebens ich mich mit anderen vergleichen würde oder könnte. Ich muss sagen, dass ich zum Glück von meiner Natur aus nicht dazu neige, mich mit anderen zu vergleichen. Das ist auch immer so ein bisschen eine Charaktersache, glaube ich. Aber mir ist dann doch was eingefallen. Ashtanga-Yoga, als ich das noch regelmäßig gemacht habe, im Moment, zur Zeit dieser Aufnahme, bin ich in der 33. Woche schwanger. Da gehe ich nicht mehr zum Ashtanga-Yoga, das ist mir irgendwie zu viel. Ich mache ein bisschen Stretching und Yoga zu Hause. Aber da sind oft sehr dünne Mädchen in so super stylischen Yoga-Klamotten, die, schätze ich jetzt mal, ungefähr 300 Euro kosten, haben dann auch jeden Tag ein neues Outfit an. Während ich ungefähr 20 Kilo mehr wiege, ohne dabei übergewichtig zu sein und Klamotten für 20 Euro trage, also hier wiederum Minimalismus beim Sport. Und was passiert jetzt, wenn ich mich mit diesen dünnen Mädchen in den stylischen Yoga-Klamotten vergleiche? Ich bekomme natürlich dann bestimmte Gedanken wie, oh, die sieht besser aus als ich. Die ist disziplinierter, die kann sich beim Essen beherrschen oder die hat dieses Problem mit dem Essen nicht. Alle möglichen Yoga-Posen, Haltungen fallen ihr viel leichter aufgrund ihres geringeren Gewichts. Oder das sieht so leicht bei ihr aus und ich musste dafür 4 Jahre üben. Den Lotus-Sitz zum Beispiel. Das schaffe ich nie. Warum bin ich nicht so schlank? Warum bin ich nicht so schön? Warum gönne ich mir nie was? Warum kaufe ich mir keine teuren Yoga-Sachen? Und so weiter und so weiter. Und diese Gedanken ziehen bestimmte Gefühle nach sich. Also Gedanken bleiben nie alleine, sondern die haben immer Gefühle im Schlepptau. Und die Gefühle, die da jetzt zum Beispiel hochkommen, wenn ich diese Gedanken habe, sind Neid natürlich. Ich will auch so sein. Ich will das haben, was sie hat. Wut, Frust, Ärger auf mich selbst. Warum bin ich nicht so? Warum kann ich mich nicht zusammenreißen? Vielleicht auch Scham, dass ich nicht gut genug bin oder dass alle sehen, dass ich irgendwie nicht mithalten kann oder sowas. Oder traurig, dass ich mich unattraktiv fühle und irgendwie abgehängt oder minderwertig, dass ich denke, dass ich minder wert bin als die anderen, obwohl minderwertig, das ist eigentlich kein Gefühl, das ist ein Gedanke. Vielleicht fühle ich mich auch einsam, weil ich nicht dazugehöre, weil ich denke, ja, ich bin irgendwie nicht so ein dünnes Yoga-Mädchen wie alle anderen und so weiter. Da kann man sich jetzt noch viel ausdenken. Auf jeden Fall ist es ein ganzer bunter Blumenstrauß aus eher negativen, in Anführungszeichen, Gefühlen. Und da möchte ich dir noch ein Beispiel aus meinem Coaching mitgeben, aus dem Schlanke-Gedanken-Coaching. Da habe ich eine Frau, die hat einen neuen Job in einer neuen Branche und sie vergleicht sich dann mit Kollegen, die den Job seit 20 Jahren oder noch länger machen. Und natürlich hat sie dann Gedanken wie, ich weiß nicht so viel wie die anderen, ich kann nicht so viel wie die anderen, das kann ich ja nie aufholen, das kann ich nie alles lernen, ich muss mich anstrengen, ich muss mehr leisten. Und letzten Endes auch sowas wie, ich bin eine Versagerin, ich bin nutzlos, ich bin nichts wert, ich bringe nichts ein. Also das wird dann ja immer extremer. Und die Gefühle, die da im Schlepptau sind, dieser Gedanken, Unsicherheit, dass sie an ihrem Wissen zweifelt oder Scham, dass sie sich eben minderwertig fühlt im Vergleich zu den anderen erfahreneren Kollegen. Angst, dass sie Angst hat, Fehler zu machen oder irgendwie aufzufallen, wenn sie was nicht weiß. Vielleicht auch Verzweiflung, weil sie glaubt, und da hat sie wahrscheinlich auch nicht ganz Unrecht, dass sie diesen Rückstand von 20 Jahren nie aufholen kann, egal was sie macht. Sie hat nie diese Arbeitserfahrung von 20 Jahren. Traurigkeit oder so eine Resignation. Ich bin traurig, weil ich mir wünsche, dass es irgendwie leichter wäre und dass die Situation einfacher für mich ist. Und stell dir einfach mal diese beiden Beispiele vor, die ich jetzt genannt habe und überleg mal, was passiert, wenn ich an diese Ashtanga-Damen da denke, an die Yoga-Mädchen oder die Frau aus dem Coaching, was passiert, wenn ich oder die Frau, wenn wir das nächste Mal essen, vielleicht am Ende des Tages, wenn der Stress so ein bisschen nachlässt, wenn man alleine ist mit seinen Gedanken und Gefühlen, dann, wenn du dich jetzt zum Beispiel so wie in meinem Beispiel vergleichst, dass du deine Figur mit anderen vergleichst, dann denkst du, okay, ich muss weniger essen. Dann fängst du an, dir ein Lebensmittel zu verbieten, auf das du eigentlich Lust hast. Vielleicht würdest du irgendeinen käsigen Auflauf essen oder sowas. Oder du isst weniger, als nötig wäre, um wirklich satt zu werden. Also jetzt nicht im Sinne eines freiwilligen Verzichts, so ich will abnehmen, ich esse weniger und das ist auch okay, das mache ich jetzt einfach mal so, sondern aus einem Mangeldenken heraus, also aus diesem Denken von, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Und das machst du dann vielleicht nicht nur einmal, sondern das machst du ständig, das wird zu so einer Angewohnheit. Und ja, irgendwann entlädt sich dieser Druck und du kannst nicht mehr Nein sagen und dich zusammenreißen und dann fängst du an, doch vielleicht alles in dich reinzustopfen, vielleicht auch einfach nur viel mehr zu essen, als du eigentlich wolltest. Und schon bist du drin in diesem Kreislauf von Gedanken, Gefühle. Du übst Druck aus auf dich aus. Der Druck entlädt sich dann irgendwann im Essen. In dem zweiten Beispiel, wenn du dich eher mit Arbeitskollegen zum Beispiel vergleichst oder mit Menschen, von denen du denkst, dass sie mehr können und wissen als du, dann, das habe ich auch schon wirklich von vielen Menschen gehört, kann passieren, dass du dich überarbeitest, also dass du dich freiwillig auf der Arbeit für alles Mögliche meldest, oft Ja sagst, obwohl du eigentlich gar keine Kapazitäten hast. Du versuchst schneller zu arbeiten, effizienter zu sein. Du machst die Arbeit nicht in deinem Tempo, was vielleicht langsamer ist. Du setzt keine Grenzen, also sowas der Klassiker, dieser Teams-Chat, dass du da ständig auf grün stehst, dass Menschen dich ständig anrufen können, dass sie ständig in dein Büro kommen können, dass du Dinge die Verantwortung übernimmst, die eigentlich nicht in deinem Verantwortungsbereich liegen. Also zum Beispiel ist vielleicht in deiner Organisation oder Firma, wo du arbeitest, ist eine Halbtagsstelle nicht besetzt und was passiert? Du übernimmst alle Aufgaben, obwohl du eigentlich schon völlig ausgelastet bist mit dem, was mit deiner Stelle. Oder du machst Überstunden oder versuchst eben in deiner Arbeitszeit maximal effektiv zu sein und leistest dann letzten Endes mehr als die anderen. Und das Problem ist, dass du immer noch nicht zufrieden bist, weil die anderen sind ja, mit denen du dich vergleichst, per Definition immer noch besser als du und sind dir voraus. Und dieser Druck, den du dann dabei empfindest, diese Anspannung, die du ständig hast durch diesen Vergleich, wo sollen die dann hin? Abends, wenn du dann zu Hause bist, deine Batterie ist leer, weil auf der Arbeit hast du auch keine echten Pausen, du hast keine Zeit, um dich zu entspannen und runterzukommen. Ja, was bietet dann eine schnelle, einfache und in dem Moment auch funktionierende Lösung? Du ahnst, es ist Essen. Vielleicht nimmst du dir vor, ja, an einer Portion höre ich auf, aber du isst dann weiter. Oder vielleicht willst du nach dem Abendessen erstmal entspannen, aber du brauchst dann noch was Süßes. Dann fängst du an, einen Joghurt zu essen mit Früchten, dann vielleicht noch ein Brot mit Honig oder Marmelade und dann noch was und dann noch was. Vielleicht reißt du dich auch zusammen, du erledigst noch Aufgaben im Haushalt, bringst die Kinder ins Bett und so weiter. Aber irgendwann kannst du dich dann nicht mehr zusammenreißen. Vielleicht fängst du dann schon erst um 21 Uhr an, noch irgendwas zu essen, obwohl du eigentlich lieber ins Bett gehen würdest. Also um das jetzt ganz kurz auf den Punkt zu bringen, wenn du dich mit anderen vergleichst, dann erhöht das den Druck in deinem System und dieser Druck entlädt sich im Essen. Und was ist jetzt die Lösung dafür? Das kann natürlich sein, dass du versuchst, mit dem Druck besser umzugehen. Oder es kann sein, dass du den Druck gar nicht erst entstehen lässt. Und also ich finde, wir haben ja alle schon genug Druck in unserem System, beziehungsweise genug Faktoren, die potenziell Druck erzeugen können. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur entspannt rumliegen und überhaupt nichts zu tun haben. Und so dieser Ansatz, mit etwas versuchen, besser umzugehen, was an sich schlecht ist, was an sich negativ ist, das ist immer die schlechtere Lösung, weil es ist immer eine Kompromisslösung. Also wenn du einen Zahn hast, der wehtut, dann kannst du natürlich ständig Schmerzmittel einwerfen und ja, so die Zahnschmerzen umgehen. Du kannst aber auch den Zahn ziehen lassen und eine Wurzelbehandlung machen lassen. Und ja, kannst du jetzt selber mal darauf antworten, was dir lieber wäre. Wie kannst du jetzt damit aufhören, dich mit anderen zu vergleichen? Nochmal, der kurze Hinweis auf das Vergleichen mit anderen in sozialen Medien, habe ich ja gerade schon gesagt. Also fokussiere dich da wirklich auf Joy of Missing Out statt Fear of Missing Out, also die Freude daran, etwas zu verpassen, zu kultivieren, anstatt dass du Angst hast, was zu verpassen. Und verbringe weniger Zeit in den sozialen Medien. Am besten du löschst deine Accounts, mach einen Realitätscheck. Also wenn dich zum Beispiel triggert, dass auf Instagram oder auf den Accounts, die du anschaust, alle wie schlanke Feen aussehen, dann geh mal in die Fußgängerzone deiner Stadt, einer Stadt deiner Wahl in Deutschland, Österreich, Schweiz oder ja, schau in deinen Bekanntenkreis, geh ins Schwimmbad, was auch immer und gleiche das Aussehen deiner schlanken Feen auf Instagram ab mit dem Aussehen von echten Frauen. Dann wirst du wahrscheinlich merken, dass das nicht ganz deckungsgleich ist. Okay, aber kommen wir wieder zu dem Vergleich mit anderen im echten Leben. Und da möchte ich dir ein paar pragmatische Lösungen mitgeben und zum Schluss auch noch ein paar christliche Lösungen, aber die pragmatischen Lösungen zuerst. Also wie kannst du dir das überhaupt abgewöhnen, wenn Vergleichen mit anderen so eine Gewohnheit ist? Und das ist ja eine Gewohnheit. Das ist etwas, das du regelmäßig machst und dementsprechend ja, kannst du dir das auch wieder abgewöhnen. Und das Erste, was du machen kannst, ist überhaupt, dich dabei zu ertappen, dass du das machst und dann eben anders zu reagieren. Indem du den Fokus nämlich auf dich richtest. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wie in meinem Beispiel, beim Yoga bist und du merkst, dass du auf andere schaust und dann die Gedanken losgehen, dann registriere das und denke deine Aufmerksamkeit bewusst wieder auf dich, nämlich auf deinen Körper, auf deinen Atem, auf deine Bewegung. Dann Achtsamkeitsübungen, das ist gut, also einfach in den Körper atmen oder einfach registrieren, was jetzt gerade um dich herum so passiert. Also benutze da auch deine Sinne, zum Beispiel, was sehe ich, was rieche ich, was höre ich, ist mir warm, ist mir kalt, sowas, um einfach mehr im Moment zu sein und weniger in Gedanken abzudriften. Dann dankbar und zufrieden sein mit dem, was du hast, also ich kann dann zum Beispiel einfach mich darüber freuen, dass ich mich in meinen 20-Euro-Sachen so gut bewegen kann. Die 20-Euro-Sachen, ich glaube, die waren sogar noch günstiger, weil meine Standard-Yoga-Hosen für Ashtanga, die habe ich in so einem Beutel gefunden, den meine Ex-Schwiegermutter in Spee tatsächlich gepackt hatte, um die Sachen zu spenden an das Sozialkaufhaus, glaube ich. Und das waren so Armani-Badehosen ihres Freundes und ich dachte, ne, das sind ja irgendwie gute Yoga-Hosen und die habe ich bis jetzt und ich glaube, ich habe die schon die ganzen 5 Jahre oder 6 Jahre, wo ich zum Yoga gehe, habe ich die immer getragen und die sind wirklich super und da kann ich mich auch einfach dann entscheiden, dass ich mich über diese kostenlosen Armani-Badehosen freue, die ich zum Yoga tragen kann, als dass ich auf die anderen gucke und mir Vorwürfe mache, warum ich mir nicht ständig für 300 Euro neue Yoga-Klamotten kaufe. Oder ich kann mich darüber freuen und dankbar darüber sein, dafür sein, dass ich endlich den Lotus-Sitz schaffe, obwohl ich das vor 4 Jahren nie gedacht hätte, dass ich das jemals hinbekomme. Oder dass ich einfach dafür dankbar bin, dass ich überhaupt dahin gehen kann, dass ich diese Gewohnheit habe, weil viele meiner gleichaltrigen Freundinnen oder Bekannten jammern darüber, dass ihnen der Rücken und die Gelenke wehtun und ich kann da irgendwie krasse Sachen beim Yoga machen. Wie cool ist das? Also das kann man natürlich auch aufschreiben. Du kannst doch einfach in deinem Kopf durchgehen, wenn du dich beim Vergleich mit anderen erwischt. Also jetzt in Bezug auf was vergleichst du dich mit anderen und dann überleg mal, wie du zufrieden und dankbar sein kannst für das, was du hast. Und dann ein weiterer Tipp, um dir dieses Vergleich mit anderen abzugewöhnen, ist, dass du auch einen Realitätscheck machst. Weil das Problematische am Vergleich mit anderen, was sich zu so einer Gewohnheit verselbstständigt hast, ist ja, dass du die Bodenhaftung verlierst. Du lässt die Gedanken immer weiter galoppieren und hinterfragst sie gar nicht, sondern du folgst ihnen blind, also so wie ein Pferd, das irgendwie mit dir durchgeht. Und das sieht man ja schön an dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, wo sich da die Frau mit dem 20 Jahre erfahreneren Kollegen im neuen Job vergleicht. Am Anfang ist es noch, ja, der kann dieses und jenes besser. Und dann geht es irgendwie, ja, ich bin total verzweifelt, weil ich komme ja nie dahin, wo der ist. Also man steigert sich rein, verliert total den Realitätssinn. Ich habe das hier mal aufgeschrieben, was die Person denken könnte. Ich weiß nicht so viel wie er, ich kann nicht so viel wie er, das kann ich niemals aufholen. Ich muss mich anstrengen, ich muss mehr wissen, aufmerksamer sein, neugieriger sein, ich muss mich mehr einsetzen, ich muss mich mehr freiwillig melden, um mehr zu lernen. Jetzt bin ich nutzlos, was wollen die eigentlich mit mir, wenn die rausfinden, dass ich nichts weiß, werfen sie mich raus, ich darf nicht versagen und so weiter und so weiter. Also an dieser Stelle nutze deinen Verstand, um dem Einhalt zu gebieten. Lass deine Gedanken nicht davon galoppieren, das ist ganz schlecht. Einhalt gebieten, also dieser erste Satz, ich weiß nicht so viel wie er. Wenn du da schon aufhören kannst, das ist schon mal super, kannst du auch später einhaken, das ist so ein bisschen eine Übungssache, ab welchem Gedanken man das merkt, oh, was mache ich da jetzt eigentlich gerade, stopp jetzt. Und dann nimmst du den letzten Gedanken, den du hattest und fängst mal an, objektiv darüber nachzudenken, stimmt das denn eigentlich, was ich da gerade denke? Also nehmen wir mal das Beispiel, ich weiß nicht so viel wie er. Was kannst du realistischerweise dazu sagen? Du kannst sagen, ja, okay, der hat ein umfassenderes Wissen, weil er seit 20 Jahren hier arbeitet. Ich würde für den Fachbereich XY eingestellt. Ich wurde nicht dafür eingestellt, um Fachwissen in allen Bereichen zu haben. Und für meinen Fachbereich bin ich gut qualifiziert und ich mache meinen Job gut genug. Gut genug ist übrigens ein ganz wichtiges Werkzeug in deinem Denken, gut genug. Also es muss nicht immer perfekt sein, hundertprozentig. Gut genug ist gut genug. Und zum Beispiel hat dieser weise ältere Kollege von meinem Fachbereich nicht so viel oder vielleicht auch gar keine Ahnung. Also stell dir mal vor, es geht jetzt um Social Media Management oder so in einem großen Energiekonzern, ja, dann haben die Leute, die vielleicht da seit 30, 40 Jahren arbeiten von Social Media und Management in diesem Bereich überhaupt keine Ahnung. Dann kannst du dir auch Sachen sagen wie, ich kann immer dazu lernen, ich lerne ja auch gern, ich lerne auch relativ schnell, aber ich kann nicht alles wissen, ich muss auch nicht alles wissen, das wird von mir überhaupt nicht erwartet. Und selbst wenn es erwartet werden würde, dann werden die Chefs komisch und dann kann ich auch wieder gehen. Und vielleicht habe ich darauf auch gar keine Lust, alles zu wissen. Mich interessiert ja vor allem mein Fachgebiet. Und anstatt zu versuchen, alles über alles zu wissen, das ist ja unmöglich, fokussiere ich mich lieber darauf, dass ich mich in meinem Bereich verbessere und meine Qualifikation verbessere. Also hier siehst du ein positives Beispiel dafür, was passiert, wenn du deine Gedanken in die richtige Richtung lenkst, also in eine realistische, in eine positive Richtung. Und du fühlst dich auch gleich viel besser. Du fühlst dich gewertschätzt, du fühlst dich gestärkt, du fühlst dich angenommen, empowered irgendwie. Du merkst, okay, es ist ja alles gut, so wie es ist und ich habe es in meiner Hand, ich kann alles lernen, ich bin in meinem Fachbereich gut genug, ich kann, es ist alles in Ordnung. Also deswegen ist dieser Realitätscheck ganz wichtig und ja, was auch hilft oder was auch passiert, ist, dass du dir deine Werte und Ziele bewusst machst. Also wenn du weißt, was dir wirklich wichtig ist, dann haben auch Vergleiche mit anderen viel weniger Bedeutung. Also um nochmal auf das Yoga-Beispiel zurückzukommen. Warum mache ich denn überhaupt Yoga? Ich mache Yoga, um fit und gelenkig und gesund zu sein und zu bleiben. Ich mache das aber nicht, um die erste Primary Series, zum Beispiel beim Ashtanga-Yoga, wie ein Superguru hinzulegen. Das ist überhaupt nicht mein Anspruch, da alles perfekt zu machen. Und will ich denn überhaupt so sein und aussehen wie so eine perfekte Yogini-Elfe? Oder bin ich vielleicht dankbar für meinen starken und gesunden Körper und dafür, dass ich jetzt eben nicht mehr mit Essen, Figur, Gewicht hadere, sondern diese Energie, die früher da reingeflossen ist, jetzt einfach zur freien Verfügung habe und andere Sachen machen kann, die einfach viel besser sind. Also Werte und Ziele bewusst machen ist auch ganz wichtig. Das ist etwas, was passiert, wenn du deine Gedanken eben in die richtige Richtung lenkst und da Einhalt gebietest und sie nicht einfach davon galoppieren lässt. Dann noch ein zweiter Tipp, was du machen kannst, wenn du dir abgewöhnen willst, dich mit anderen zu vergleichen. Hier kommt das gut genug, also das hat mit deinem Selbstwertgefühl zu tun. Erlaube dir gut genug, statt perfekt zu sein. Also erlaube dir gut genug zu sein, statt perfekt sein zu müssen. Vielleicht neigst du dazu, dass du alles perfekt machen willst und wenn das nicht so ist, wie du es von dir erwartest, dann wirst du vielleicht irgendwie unruhig oder nervös. Und dein Standard ist so hoch, dass du ihn eigentlich selbst kaum halten kannst. Also stell dir vor, du bist vielleicht Unidozentin oder Lehrerin oder so und du hast den Anspruch, dass jede Stunde oder jedes Seminar, das du hältst, dass es perfekt ist, dass es bis ins letzte Detail durchgeplant ist, dass du alle Eventualitäten einkalkulierst, dass du auf alle Fragen Antworten haben willst und so weiter. Das ist ein verdammt hoher Standard, den kannst du ja kaum halten. Also wie willst du auf alle Fragen potenzielle Antworten haben? Es kann ja nicht sein, dass du nicht mal sagen können dürftest, ja, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Du bist ja auch nur ein Mensch. Und deswegen ist dieser beliebte Tipp, den man auch immer wieder hört, ja, vergleich dich doch nicht mit anderen, vergleiche dich mit dir selbst, ist nicht immer so ein guter Tipp. Weil wenn dein Anspruch an dich ein super perfektionistischer ist, dann musst du ja dein heutiges Ich mit einem perfekten Ich in der Vergangenheit vergleichen. Und das kann ganz schön nach hinten losgehen. Also vielleicht hast du in der Vergangenheit mehr investiert, um einem bestimmten, um deinem Ideal zu entsprechen. Und dann schaust du jetzt auf dein altes Ich zurück und denkst, ja, damals habe ich irgendwie 10 Kilo weniger gewogen, damals habe ich noch dieses und jenes Hobby gemacht, damals war ich viel aktiver, damals hatte ich immer auf alle Fragen Antworten und jetzt irgendwie nicht mehr und so weiter. Und da kannst du dich auch verrückt mitmachen. Also dieses Vergleiche dich immer nur mit dir selbst, das ist auch nicht so ein richtig guter Ratschlag, meiner Meinung nach. Was kannst du dann machen? Na, ich würde sagen, definiere doch mal dein persönliches gut genug. Also statt 150%, wie du sein musst, was du leisten musst, 80%. Und ich habe da mal zwei Beispiele aus meinem Leben mitgebracht. Ich wollte am Freitagabend Spaghetti Bolognese kochen. Ich hatte noch Hackfleisch im Kühlschrank, habe ich eingekauft, aber es waren keine Zwiebeln da. Und es war Freitagabend, ich hatte keine Lust, jetzt noch einkaufen zu gehen. Da wäre eine super lange Schlange gewesen. Also habe ich dann Spaghetti Bolognese ohne Zwiebeln und auch ohne Knoblauch, der wäre nämlich auch alle, gemacht. Und es war gut. Die Bolognese hat 80% gut geschmeckt. Vielleicht, ich glaube eigentlich eher 95% mit den Zwiebeln und dem Knoblauch hätte man noch 5% rausholen können. Aber es war völlig in Ordnung. Oder, ja, wenn du schon mal die Artikel zu den Folgen auf Schlanke Gedanken gelesen hast in der letzten Zeit, dann siehst du, dass das keine echten Blogartikel sind, sondern meistens lade ich meine Notizen hoch, entweder in so einem grauen Kästchen und schreibe einfach, ich schreibe da gar nicht großartig was, sondern wirklich meine Notizen für die Aufnahme, die lade ich da hoch. Oder manchmal bitte ich ChatGPT, lesbare Sätze aus denen zu machen. Das ist nicht perfekt, das ist nicht ideal. Im Idealfall würde ich einen ausführlichen, witzigen, interessanten, informativen Blogartikel zu jeder Folge schreiben. Aber das kriege ich einfach nicht hin. Ich habe 3 Podcasts, ich habe auch noch andere Sachen, die ich im Rahmen von Schlanke Gedanken zum Beispiel mache, die Arbeit mit den Kunden, mir neue Dinge ausdenken, die Kurse und so weiter. Ich habe einfach keine Zeit oder ich müsste sehr viel Zeit aufwenden, um wirklich für jeden Artikel für jede Folge so einen ausführlichen Artikel zu schreiben. Deswegen habe ich mein persönliches gut genug so definiert für diese Artikel, die zu den Folgen erscheinen. Und ja, das ist nur 80%, aber es ist gut genug. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du dir klar machst und dir auch immer wieder vor Augen führst, worin du gut bist und was deine Begabungen und Talente sind. Und dass du den Rest als gut genug definierst. Also, dass du die Messlatte nicht zu hoch legst. Für mich zum Beispiel, worin bin ich gut, was sind meine Begabungen und Talente? Ich würde sagen, dass ich mich ziemlich gut in die Lebenswelt anderer Menschen einfühlen kann. Gleichzeitig bin ich auch kreativ, ich habe viele Ideen. Ich kann aber auch gut organisieren, systematisieren. Ich habe sogar Spaß an Buchhaltung. Also der Job, den ich jetzt mache, der passt perfekt, weil da diese ganzen, alle drei Aspekte, die ich gerade genannt sind da drin. Wenn du jetzt aber Lehrerin bist oder du arbeitest im Energiekonzern als Social Media Managerin, was sind deine Begabungen und Talente und wie gut kannst du sie dort einsetzen? Und wenn du jetzt merkst, wenn du dir diese Frage stellst und die mal ehrlich und offen beantwortest, wenn du merkst, dass dein Job gar nichts mit deinen Talenten und Begabungen zu tun hat und mit den Gaben, ja, dann ist das vielleicht auch ein anderes Thema. Dann ist vielleicht nicht das Vergleichen das Problem, sondern dann ist das Problem, dass dein Job nicht zu deinen Talenten und deinen Gaben passt. Und darüber kannst du natürlich auch leiden und das kann sich im Essen auswirken. Aber dieser Fokus auf das, was du gut kannst und was du auch gerne machst, das stärkt eben dein Selbstwertgefühl und dann verlieren solche limitierenden Glaubenssätze. Ich kann das nicht, ich bin zu schlecht, das kann ich nie aufholen und so weiter. Ich muss immer was leisten, um irgendwie anerkannt zu werden. Diese Glaubenssätze verlieren dann die Macht über dich. Jetzt habe ich noch eine christliche Lösung. Und ja, es kann sein, dass das alles nichts hilft, dass du merkst, dass du immer wieder damit anfängst, dich mit anderen zu vergleichen, dass du dich selber runtermachst, dass du denkst, dass du nicht genug bist, dass du das nicht wert bist, dass du leisten musst, dass du machen musst, um das irgendwie zu kompensieren, dass du eigentlich im tiefsten Inneren davon überzeugt bist, dass du nicht so gut bist eigentlich, wie du bist, dass du gar nicht so bist, wie du zu sein vorgibst und du musst eben leisten, damit keiner merkt, wie du wirklich bist, was für eine Versagerin du eigentlich bist. Und es gibt Menschen, die kommen immer wieder an diesen Punkt. Und dann ist es egal, welche Übungen sie anwenden, ob sie körperorientiert arbeiten oder eher mit ihren Gedanken oder eher mit ihren Gefühlen. Egal, ob sie auch eigentlich wissen, dass das Unsinn ist. Die schaffen es nicht, einen normalen, einen gesunden, einen guten Selbstwert zu entwickeln. Ich hatte solche Fälle im Coaching tatsächlich. Und die Frage ist ja, was dann? Was macht man denn dann? Und wenn du dich umschaust und nichts siehst, was dich daran bestätigt, dass du gut und wertvoll und liebenswert bist, dann brauchst du vielleicht etwas Größeres, das dir diese Sicherheit gibt, diese Gewissheit gibt. Und das Größere, das ist dein Schöpfer, das ist Gott. Und Gott hat dich so geschaffen, wie du bist. Er hat dich genauso gewollt, wie du bist. Und so liebt er dich auch. Und er hat einen Plan für dich. Er hat dir Gaben gegeben, die nur du besitzt. Und er hat einen Platz für dich vorgesehen, an dem du genau richtig bist, an dem du willkommen bist, an dem du perfekt bist, an dem du so bist, wie Gott dich gemeint hat. Und dann musst du nicht irgendwie sein, du musst nicht irgendwie anders sein, sondern du bist gut und geliebt, so wie du bist, mit all deinen Schwächen, mit all deinen Fehlern und Unvollkommenheiten. Vielleicht kennst du dieses christliche Lied, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Ich verlinke das mal in dem Beitrag zu dieser Folge auf Schlanke Gedanken. Das YouTube-Video ist ein ganz schönes Lied. Ja, aber das ist eben ein Geschenk und vielleicht kennst du dieses Geschenk noch nicht, aber ja, Gott steht vor der Tür und er hat dich dein ganzes Leben lang getragen und er wartet eigentlich nur darauf, dass du ihm die Tür öffnest, damit er dir den Frieden und die Ruhe und die Liebe bringen kann, die er für dich hat und die du dir selber eben nicht geben kannst und die dir die Welt auch nicht geben kann. In Offenbarung 3,20 steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und Mahl mit ihm halten und er mit mir. Ja, also wenn du da nicht weiterkommst, wenn du merkst, alle Techniken, alle Strategien, ich habe alles ausprobiert, es funktioniert nicht, dann bist du vielleicht an der Stelle, wo du die Tür aufmachen darfst und Gott hineinlassen darfst und dich von ihm retten lassen darf. Und das ist etwas, ja, wir können uns nicht selber retten, das ist etwas, das die ganze Persönlichkeitsentwicklungsbubble, sage ich mal, uns versucht einzureden, dass wir uns irgendwie immer selber optimieren und verbessern können, dass wir immer Lösungen aus selber finden, aus allen möglichen Schlamassel, aber das ist nicht der Fall, sondern es werden Grenzen erreicht und wenn du merkst, dass du an dieser Grenze bist, dann ja, dann versuche das doch einmal, was ich dir gerade vorgeschlagen habe. Das Fazit jetzt, dich nicht mehr mit anderen vergleichen, ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich gesagt habe. Also der aufwärtsgerichtete Vergleich mit anderen, die scheinbar irgendwie mehr können als du, mehr wissen als du und so weiter, das ist ganz menschlich, ganz normal, aber es kann problematisch werden. Wenn du dich mit anderen in sozialen Medien vergleichst, ja, dann hör auf damit, schalte das ab, lass das geht gar nicht. Da wirst du nicht glücklich mit werden. Grundsätzlich ist es so, dass wenn du dich mit anderen vergleichst, dass es den Druck in deinem System erhöht und dieser Druck entlädt sich im Essverhalten, was dazu führt, dass du dich überisst. Und das Vergleichen mit anderen ist eine Gewohnheit. Wie kannst du dir diese Gewohnheit abgewöhnen? Einmal, indem du dich dabei ertappst, dass du das machst und dann auch umschaltest, also Gedanken nicht einfach davon galoppieren lässt, sondern Einhalt gebietest und sagst, so jetzt mal stopp, was mache ich hier eigentlich gerade? Und dass du dir deine Ziele und Werte bewusst machst und dann eben auch zufrieden bist und dankbar bist mit dem und für das, was du hast. Und grundsätzlich hängen ein schwaches Selbstwertgefühl und das Vergleichen mit anderen hängen zusammen. Und ja, versuche dann einfach, dein persönliches Gut genug zu definieren. Also versuche, dir zu sagen, das ist gut genug. Ich muss nicht perfekt sein. Und wenn du dann trotzdem noch weiter an dir zweifelst, dich unwert und klein und nicht geliebt fühlst, dann wisse, dass es eine Quelle jenseits von dem gibt, was die Welt dir zu bieten hat. Etwas, das du dir nicht geben kannst und was auch die Welt dir nicht geben kann. Ja, wenn du merkst, dass du dich mit anderen vergleichst, dass es irgendwie ungesund ist, dass du da Druck aufbaust, dass sich dieser Druck auf dein Essverhalten auswirkt, vielleicht hast du versucht, dein Essverhalten zu ändern, vielleicht hast du Diäten gemacht oder irgendwelche Regeln eingeführt und so weiter, aber der Druck bleibt oder wird sogar noch stärker, dann vereinbare gerne ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir. Wenn du die Folge nach, sagen wir mal, Februar 2026 hörst, weil jetzt ist gerade September, ich mache eine Babypause und nehme keine neuen Coaching-Klientinnen auf. Aber ab Frühjahr 2026 kannst du wieder ein Kennenlerngespräch vereinbaren oder buche frei zu essen meinen Online-Kurs, in dem ich dieses ganze Thema mit dem Essen und was dazu führt, dass du mehr isst, als du willst, wie du das auflöst, da ist eine 1-zu-1-Begleitung per Signal, da ist eine Gruppe, wo nur du und ich drin sind, ist dabei, also da läuft meine Arbeit auch weiter. Und egal, ob im Coaching oder in der 1-zu-1-Begleitung bei Frei zu Essen, ich helfe dir dabei, dass du dich auf dich und deine Fähigkeiten und Talente fokussieren kannst, anstatt dass du dich ständig irgendwie implizit oder explizit fertig machst, indem du dich mit anderen vergleichst. Und ich helfe dir auch dabei, natürlich auch viele weitere Themen anzugehen, die dafür sorgen, dass du zu Essen greifst, obwohl dein Körper gerade überhaupt keine Nahrung brauchst. Du findest alle Links in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören und danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Deine Marion.